Rhythmuskontrolle durchführen.
Ohne ihre Blutspende hätte dieser junge Mann nicht überlebt.
Wie oft bin ich mit dem Rad über den Darß gebrettert oder habe im April beim Halbmarathon geschwitzt? In meinen Ferien. Das war immer wieder schön. Und ich kehre immer wieder gern zurück auf meinen Darß. Wie heute. Werner Kuhn, unser Präsident des DRK-Landesverbandes, ist auf dem Fischland geboren und aufgewachsen. Von hier aus startete er in alle europäischen Parlamente. Mehr noch. Seit 30 Jahren engagiert er sich fürs Rote Kreuz. Warum? Das habe ich ihn gefragt. Es ist eine persönliche Folge geworden. Offen, ehrlich und wertschätzend allen gegenüber, die sich für unsere Gesellschaft stark machen. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen.
Das heute, liebe Zuhörer, wird eine Outdoor-Folge. Ich befinde mich in Zingst auf der Freilichtbühne. Hinter uns der Strand. Und Sie hören es vielleicht auch schon. Live-Musik links und rechts. Ganz viele Menschen. Und wir haben uns hier ein stilles Örtchen gesucht. Wir heißen Werner Kuhn und ich, unser Präsident unseres Landesverbandes. Herr Kuhn, erstmal herzlich willkommen zu Kreuz und quer.
Aha, ja, das ist natürlich ein sehr guter Slogan. Der gefällt mir, kreuz und quer.
Ein Steinwurf von uns ist unsere Wasserwachtstation hier in Zingst. Das hier ist Ihr Strand, das ist Ihre Insel, das hier ist Ihre Heimat. Sie kennen eigentlich alle Parlamente in Europa. Ich würde gerne mehr über diesen Menschen Werner Kuhn erfahren. Wieso haben Sie diese wunderschöne Heimat punktuell zeitweise verlassen?
Ja, hier fühle ich mich echt wohl. Und auch in gewisser Weise geboren. Ich bin hier geboren in Zingst. Es gibt ganz wenige Menschen, die auf ihrem Personalausweis das noch dokumentieren können. Geburtsort Zingst. Meistens sind wir in irgendwelchen Krankenhäusern.
Rostock oder so, ne?
Ja, Rostock, Stralsund, Bad und, und. Hier bin ich aufgewachsen, groß geworden, zur Schule gegangen, habe auf der Oberschule in Bad mein Abitur gemacht und einen ganz normalen Entwicklungsweg mit 1,5 Jahre Grundwehrdienst bei der MVA. Und dann bin ich nach Rostock gegangen. Zum Studium. Und das war Studium des Maschinenbaus und der Schiffstechnik. Und habe da auch mein Diplom erworben und habe immerhin auch 10 Jahre auf der Werft gearbeitet. Erst auf der Neptunwerft und dann nachher hier in Bad auf der Schiffbaureparaturwerft, Schiffsanlagenbau Bad. Das ist mein Zuhause gewesen mit meiner Frau Gabi zusammen und den 3 Kindern. Und da hat man natürlich auch sehr, sehr tiefe Wurzeln. Hier bin ich geboren und hier geht mein Lebensweg irgendwann zu Ende. Da kommen natürlich auch viele Unwägbarkeiten in deinem Leben zustande. Unter anderem auch die schwierige Situation seiner Zeit 1988, 89, 90 mit der politischen Wende, mit dem Umbruch. Ich war damals zusammen mit meiner Frau im Neuen Forum, hier in Zingst auch. Und wir haben sozusagen dann auch politische Verantwortung übernommen. Die große Frage war, nach den Kommunalwahlen im Mai 1990, wer kandidiert für das Amt des Bürgermeisters? Und da haben viele zurückgeschreckt. Vorher waren etliche natürlich auch da, die mit tollen Argumentationen das dargestellt haben, was man alles verändern, verbessern müsste. Aber sich auch ein Herz zu fassen und zu sagen, jawohl, ich übernehme ein Amt, das in ganz schwieriger Situation, besonders hier in den Ostseebädern war. Ja, das muss ich sagen, konnte ich nur auch in Angriff nehmen, weil meine Familie hinter mir stand. Und meine Schwester, mein Bruder, alle wohnen hier in Zingst. Meine Eltern hier, wir haben hier unser Elternhaus. Und da ist man schon eben ein echter Zingster, der auch das eine oder andere noch platt vertellen können, ne, wenn sie das will. Dann erwarten die Menschen aber auch von dir, dass du nicht nur große Reden hältst,
sondern machst.
Ja. Und ich bin immer einer von denen, die Verantwortung übernommen haben und auch gemacht haben. Und das geht nicht nur über die politischen Ämter, die ich hatte, vom Bürgermeister zum Landrat bis hin im Deutschen Bundestag und ins Europäische Parlament, sondern auch, wie kann ich mich ehrenamtlich engagieren. Mhm. Und man braucht auch eine gewisse Empathie, Menschen zu helfen, da zu sein, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Und daher kommt das vielleicht auch, dass das Rote Kreuz mich in besonderer Weise angesprochen hat. Aber es hat mich auch angesprochen, weil wir dann wieder in Zingst sind und hier den Rettungsturm der Wasserwacht sehen und auch die engagierten Kameraden miterleben können. Das war für einen Jugendlichen, der hier am Strand Volleyball gespielt hat, natürlich eine Herausforderung.
Also Sie.
Ja, der war ich, ja. Aber die Jungs oder Männer, die da am Rettungsturm waren, kamen meistens von der DFK, also waren Sportstudenten, die natürlich dann auch alle Schwimmtechniken beherrscht haben, die wir als Autodidakten eben und Jugendliche nicht konnten. Zum Beispiel ja, so ein Schmetterling schwimmen oder so wie bei der Olympiade 1972 Marc Spitz, der da alle Olympiamedaillen gewonnen hat. Und das haben die Jungs, die Rettungsschwimmer, uns dann auch beigebracht. Mhm. Ne?
Also ich habe was verpasst.
Wie wir Delfin geschwommen sind. Und, ja, und das hat mich immer begeistert. Auch wie Menschen sich eingesetzt haben, wenn tatsächlich Notfälle waren. Ob das nur schnelle medizinische Hilfe war und dann auch unterwegs waren und Menschenleben gerettet haben. Mhm. Und das war mal so meine Intention.
Das, so nehme ich Sie auch wahr. Also Sie reden nicht nur, sondern machen auch. Und Sie sind auch ein sehr aktiver und engagierter Mensch. Ich würde gern noch mal auf die Brücke zurückkommen. Ihr Engagement für das Starkmachen einer Gemeinschaft und das Rote Kreuz. Wo war da der Touchpoint? Gab es da ein bestimmtes Erlebnis oder sind Sie da reingewachsen? Hat das was mit der Wasserwacht zu tun? Wie ist die Geschichte? Gab es einen bestimmten Moment oder?
Rettungsschwimmer waren die ersten Berührungspunkte. Ich habe auch als Helfer in Kinderferienlagern mitgearbeitet. Da ist auch so ein Stück gewachsen. Ne? Also schon auch für die Jüngeren da zu sein, ihnen zu helfen, aber auch Vorbild zu sein. Mhm. Vorbildwirkungen sind für meine Begriffe immer noch das A und O. Mhm. Und das würde ich in gewisser Weise auch immer wieder sein wollen. Ich hatte dann natürlich nachher als Bürgermeister und Landrat auch genau mit den Hilfeleistungssystemen zu tun. Das heißt, als Landrat hast du deinen Katastrophenschutzzug und du hast deinen Erste-Hilfe-Zug und alles das, was du brauchst für Notfälle, auch in der Administration. Und da war das Rote Kreuz mir immer zur Seite. Und da habe ich mich schon sehr identifiziert damit. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. In ganz früheren Zeiten hatte ich mal, bevor ich mit dem Schiffbau begonnen habe, schon eine starke Intention in die Richtung, auch Medizin zu studieren. Aber aus den gesellschaftspolitischen Gründen habe ich das leider nicht gekonnt oder durfte ich es nicht.
Wann haben Sie sich zum ersten Mal engagiert? Ist das vor 30 Jahren gewesen? Oder?
Ich bin jetzt 30 Jahre im Kreisverband Nordvorpommern. Damals noch Kreisverband Rittnitz-Damgarten.
Ein großer Zeitraum, 30 Jahre, ne?
Ja.
Und Sie können das, glaube ich, auch ganz gut beurteilen, wie sich die Rolle des Roten Kreuzes in der Gesellschaft entwickelt hat. Also gerade in dieser Transformationsphase der Gesellschaft. Das macht ja auch was mit dem DRK. Wie bewerten Sie das?
Ja, früher zu DDR-Zeiten war das auch so eine gewisse halbstaatliche Organisation, die also mit vielen Ehrenamtlichen ganz wichtige Aufgaben erledigt hat, auch im Bereich der Blutspende. Das war übrigens auch nochmal ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, für das Rote Kreuz würde ich jederzeit immer wieder Blut spenden. Mache ich auch jetzt noch.
Machen Sie noch, ne?
Ja, natürlich. Und da musstest du auch viele ehrenamtliche Helfer wieder aufbauen, die natürlich bei sich auch gemerkt haben, dass da auch das altbewährte, funktionierende System erstmal etwas zusammengebrochen ist. Ich sage nur etwas, weil wir haben unsere Strukturen aufrechterhalten und wir haben den Rettungsdienst wiederbekommen und haben letztendlich auch die Krankenhäuser, die wir dann übernehmen durften, in unsere Trägerschaft. Ob das nur in Grimmen ist oder in Neustrelitz, Teterow und Grevesmühlen und Pflegeeinrichtungen. Und was mich aber auch immer wieder fasziniert hat, das waren die internationalen Einsätze. Ich kann mich als Junge, da war ich 8 Jahre alt, noch sehr gut daran erinnern, wie seinerzeit dieses schwere Erdbeben in Skopje war. Das war 1963. Und wie da die Hilfsorganisationen aus Ost und West zusammen den Menschen dort geholfen haben. Ganze Konvois von Lastwagen fuhren dann auf die Balkanhalbinsel und haben ihre Hilfsgüter dahin gebracht. Das hat mich auch total beeindruckt und fasziniert.
Ist ja heute noch so. Also gucken Sie sich das Erdbeben an, ne, in der Türkei. Oder da sind wir als Rotes Kreuz mit seinen Schwesterngemeinschaften ja sofort an Ort und Stelle. Das können wir, Krise können wir.
Da kann man aber auch Menschen begeistern und ihre Hilfsbereitschaft herausfordern, gerade in solchen Situationen. Und Bilder sprechen ja dann eine ganz eindeutige Sprache. Sowas hat mich immer total fasziniert. Ich bin eigentlich sehr geschichtsbewandert. Und wenn man das alles so nachverfolgt, merkt man schon, dass diese Kriege eine absolute Unmenschlichkeit nicht nur waren, sondern, wenn wir die jetzige Situation uns anschauen, auch noch immer sind. Ne, zerstörerisch. Und man hat im Prinzip nur immer Generationen wieder heranwachsen lassen, um sie nachher als Soldaten zu verdingen und den nächsten Krieg zu führen. Das können Sie ja gucken, alle 25, 30 Jahre. Und die jungen Männer, die mussten ihr Leben lassen. In grausamer Art und Weise. Und der Sieger hat über den Besiegten triumphiert und hat ihm nicht mal in irgendeiner Weise Hilfe geleistet, sondern hat ihn jämmerlich zugrunde gehen lassen.
Das ist ja das Surreale, dass im Menschen beides wohnt. Ne? Das Gute, die Gemeinschaft, er tut was, nicht nur für sich, sondern für die Gemeinschaft und wächst über sich hinaus. Und auf der anderen Seite dieses Zerstörerische, dieses Negative, dieses Krieg machen. Schauen wir mal auf heute, Herr Kuhn. Welche eine Herausforderung sehen Sie im Deutschen Roten Kreuz? Was steht heute im Vordergrund?
Wenn wir jetzt einfach nur auch mal auf unseren Landesverband schauen und die Situation der Bevölkerung, wie sie in der Demografie im Prinzip uns immer stärker herausfordert und sagt, die Menschen, die jetzt tatsächlich ihr Leben lang gearbeitet haben, ihre Lebensleistung gebracht haben, aber im Alter nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, weil auch die Familien natürlich auseinander sind. Also die Kinder wohnen irgendwo in Baden-Württemberg und haben da ihren Job und können auch nur ab und zu sporadisch mal kommen. Dass wir sozusagen mit unseren Hilfeeinrichtungen, sprich mit den Pflegeeinrichtungen, die wir haben, mit der Tagespflege, mit der ambulanten Pflege, tatsächlich den Menschen auch zur Seite stehen können. Und es wird in der nächsten Zeit eine riesengroße Herausforderung, weil immer mehr Menschen in dieses Alter kommen, die dann pflegebedürftig werden. Und Hut ab vor all denen, die sich da beruflich auch in der Pflege engagieren. Ne?
Ich war letztens in einem Pflegeheim, in unserem Pflegeheim in Prohn. Und da sagte die Leiterin genau das. Es fehlt an Menschen. Es gehen jetzt ganz viele in die Rente, aber es kommt kein Nachwuchs nach. Das ist ein großes Thema und das müssen wir angehen. Ne? Sehen Sie da Lösungsansätze?
Also mit unseren Kliniken ist es ja eine ähnliche Situation. Ja. Ja? Ich sage, wohnortnahe, stationäre medizinische Versorgung ist, denke ich mal, eines der wichtigsten humanitären Ansätze für unsere eigene Bevölkerung. Und da können wir jetzt nicht auf Knall und Fall alles nur dem Rechenschieber überlassen, sondern da müssen andere Systeme her. Und so wie jetzt die Finanzierung läuft, kann es nicht weitergehen. Das sind Tatsachen. Ja, wir haben ja diese sogenannten Diagnose-Related Groups, die DRGs. Und wenn ich unser Krankenhaus in Teterow-Minor anschaue, das eine 80-prozentige Auslastung hat, und trotzdem, wenn da nicht irgendwelche finanzielle Unterstützung vom Staat noch in irgendeiner Weise kommt, kommen wir dort nicht auf schwarze Zahlen. Und das kann es ja wohl nicht sein. Und in der Pandemie haben wir es natürlich auch gemerkt, dass wir stationäre medizinische Betreuung und Betten vorhalten müssen, wenn auch mal so eine Krisensituation kommt. Und die können jetzt nicht alle zurückgebaut werden und in geriatrische Rehabilitationseinrichtungen umgebaut werden. Nein, wir müssen Notfallversorgung gut organisieren und in Angriff nehmen.
Herr Kuhn, mit dem Wissen, dass Sie lieber nach vorne als zurückblicken, schauen wir dann trotzdem noch mal kurz in den Rückspiegel. Gibt es eine persönliche Geschichte oder Anekdote aus Ihrer Zeit, jetzt beim DRK, die Sie besonders erinnern und die Sie gerne mit mir und unseren Zuhörern heute hier auf der wunderschönen Freilichtbühne in Zingst teilen möchten?
Sehr beeindruckt hat mich das Engagement auch von einzelnen Personen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Interessanterweise hat das Innenministerium Rheinland-Pfalz, das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern um Hilfeleistung, um Unterstützung gebeten. Mein Kollege in Rheinland-Pfalz, der Präsident des Landesverbandes, den ich natürlich dann sofort angerufen habe, der wusste davon überhaupt gar nichts. Ich sage, ja, unsere Katastrophenschutzzüge, Erste-Hilfe-Züge, Betreuungszüge, die haben sich hier gerade in Grimm am Autobahndreieck versammelt und starten jetzt ins Ahrtal.
Oh, ich kann mich an dieses Bild erinnern, wie wir da auf diesem großen Parkplatz standen.
Ja, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut.
Ich sehe den Konvoi und ja. Wahnsinn. Ja.
Und da muss ich sagen, und das liegt dann auch wirklich im Blut derer, die ehrenamtlich in diesen Katastrophenschutzzügen arbeiten. Und
die
sagen,
fragen
wir
nicht
sind,
genauso wie Sie, sondern die machen.
Und ja, die gehen los, verbindet. Zusammen auch mit der Feuerwehr. Also das ist schon auch eine Kampfgemeinschaft, die sich sehen lassen kann, aber die auch viel Menschlichkeit mit sich bringt. Und als sie dann unten im Ahrtal angekommen sind, ja, Katastrophe ist immer erst Chaos. Ne? Am Nürburgring wusste keiner wohin. Und ich hatte auch noch einen guten Freund im Ahrtal, mit dem ich zusammen im Deutschen Bundestag gewesen bin. Mit dem habe ich sofort mal telefoniert und ich sage, was können wir denn zusätzlich da auch noch in Angriff nehmen? Und da ist die Idee dann auch geboren, dass wir junge Menschen, Schülerinnen, Schüler, die jetzt nicht mehr ihre Schule besuchen konnten, weil sie völlig unter Wasser stand, dass wir die einladen zu uns nach Mecklenburg-Vorpommern an die Küste. Und wir haben da große Feriencamps aufgebaut in Waren. Der Kreisverband dort war unglaublich aktiv gewesen. Und auf Rügen haben wir ein Camp gehabt. Und solche Ideen, die fand ich total großartig. Und da merkt man auch, wie man im Prinzip hier im eigenen Land, in der Bundesrepublik Deutschland, auch Hilfe leisten kann.
Wenn man in diese Kinderaugen guckt und die Geschichte von Ihnen hört, direkt, was da unten gewesen ist, was Sie erlebt haben, da bleibe ich bei Ihrer Gänsehaut, da kriege ich Sie auch. Ja. Also es war schon sehr berührend. Und,
ich glaube, im letzten Jahr haben wir auch eine Blutspende-Auszeichnungsveranstaltung in Warnemünde gemacht. Und das war in unmittelbarer zeitlicher Abfolge nach dem tragischen Unfall in Hohenluko, glaube ich, als der junge Mann in das Mahlwerk eines Mähdreschers geraten ist und da am Ende beide Beine verloren hat. Aber, und das Interessante dabei ist, und das sage ich all unseren ehrenamtlichen Helfern, aber in besonderer Weise auch denen, die Blut spenden. Ohne ihre Blutspende hätte dieser junge Mann nicht überlebt. Man konnte ihn nicht komplett sedieren, das heißt anästhesiemäßig ins Koma versetzen, sonst wäre der nicht wieder aufgewacht. Der wurde lokal mit Lokalanästhesie sozusagen für diese OP vorbereitet, aber verlor natürlich laufend Blut. Und das konnte man nur schaffen, wenn man Blutkonserven zur Verfügung hat. Und insgesamt sind 36 Vollblutkonserven dort notwendig gewesen, damit diese OP erfolgreich verlaufen ist. Und das ist wirklich ein beredtes Zeichen dafür, wie man selber mit einer kleinen Spende, mit einer Blutspende Menschenleben retten kann.
Jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Ich frage Sie aber nicht nach weiteren Bildern. Ich würde gerne zur letzten Frage kommen, Herr Kuhn. Mhm. Sie sind Großvater, richtig?
Ja.
Sie, welche eine Sache geben Sie Ihren Enkeln oder jungen Menschen wie mir mit auf den Weg? Welche eine Botschaft?
Jetzt spricht der Großvater mit Weißbart.
Genau.
Also, mit meiner Frau Gabi zusammen haben wir drei Kinder. Die ist leider schon vor 17 Jahren an ein Aneurysma im Kopf verstorben. Und meine Kinder, die haben alle drei insgesamt einen stolzen Nachwuchs, den sie präsentieren können. Und da habe ich jetzt mittlerweile 8 Enkel.
8 Enkel?
Ja. Ich hätte mein T-Shirt heute auch noch anziehen können. Da sind die alle drauf abgebildet, alle sozusagen ein Jahr nach dem anderen, aber in unterschiedlichen Familien. Wenn die in Zingst im Urlaub sind, wenn man in Berlin wohnt zum Beispiel, in Pankow, dann sind die natürlich auch bei Opa Werner. Und Opa Werner geht mit ihnen natürlich dann auch mal auf den Rettungsturm. Ja? Das gehört sich einfach so. Erstmal bringe ich ihnen Volleyball spielen bei und dann gehen wir auf den Rettungsturm. Und dann ist das natürlich auch schon irgendwo eine spannende Situation, dass der Opa Werner ihnen dann auch so den Helfervirus einpflanzt beim Roten Kreuz. Und wenn man selber natürlich ein verdecktes Einsatzfahrzeug als Präsi hat und wo auch Sondersignale drauf sind. Da sind die ganz kleinen ganz heiß drauf, wo man sie dann auch noch mal begeistern kann. Und das ist eine der wichtigen Aussagen, das vorzuleben. Da muss ich auch sagen, sind alles engagierte junge Leute, die auch ein christliches Menschenbild haben. Das ist für mich ganz wichtig.
Diese Botschaft geht auch jetzt an alle anderen da draußen, die uns jetzt zuhören. Ja. Zu helfen, einfach auch an die Gemeinschaft zu denken. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Dann, Herr Kund, gehen wir jetzt, ich würde sagen, wir besuchen die Kollegen.
Ja, wir gehen auf den Turm.
Auf den Turm, klar. Genau. Und sagen ja. Nochmal Hallo. Und ja. Vielleicht zeigen Sie mir nochmal, wie Delfin geht.
Ja, dann muss ich, ich habe keine Badehose mehr. Hier ist kein FKK.
Sie können meine haben.
Kreuz und quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und quer.